hatte ja mal erwähnt, dass ich Vertriebstrainer war. Und einer meiner Lieblingsschulungsthemen war die eigene Stellung gegenüber dem Kunden. Wenn ein Kunde die Frage stellt, guck mal, schön, dass du mir das jetzt anbietest, macht der auch, macht der auch, macht der auch? Was ist der Unterschied? Und dann musst du sagen können, das war ein Thema meiner Schulung. Die haben mich nicht. Ist die schnelllebige Zeit. Ich glaube, dass uns auch viel, dass das Internet kaputt gemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern, der erste Aufzug, den ich verkauft habe, der wurde per Post verkauft. Man hat ein Schreiben bekommen mit einem Auftrag. Ein Grund, weshalb ich sehr viele langjährige, treue Kunden habe. Weil die meisten wissen wirklich genau, dass das Problem meiner Kunden mein Problem ist.
Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Major League Elevator. Hier ist die Alex.
Und hier ist der Martin. Grüß dich und hallo.
Und ein herzliches Willkommen an unseren Gast heute. Also wir kommunizieren heute aus dem Süden in den kompletten hohen Norden nach Emden. Dann vielleicht wissen jetzt ein paar Zuhörer, wen wir heute als Gast haben. Und zwar herzlichen Willkommen an Peter Erdmann.
Ja, hallo.
Hallo, grüß dich. Schön, dass du da
Hallo.
bist.
Ja.
Ich sehe, bei dir scheint die Sonne, bei uns scheint sie auch.
Das ist gut, aber hier gibt es einen kalten Wind, ne? Also wir können schon mal draußen stehen und ohne zweite Jacke drüber ist hier kalt. Auch wenn
Ja.
das so aussieht mit der Sonne, als wenn wir schon im Sommer wären.
Ja.
Aber der Sommer kommt auch bei euch an, ne?
Der kommt auch bei uns an. Hier ist halt die Situation, wir sind an der Küste, wir haben auflandigen, ablandigen Wind.
Ja.
Zur Wasserseite hin ist also mal Luftbewegung. Wenn es mal windstill ist, ist was komisch.
Ja, tatsächlich.
Ja. Ne? Und egal, wie rum man sich dreht, der Wind kommt hier immer von vorn. Und dieser Wind,
Das
der kann natürlich vom Meer her sehr kalt sein.
ist ja, das ist ja für einen Mann beim Pipi machen ein bisschen schwierig dann, oder?
Wenn man sich mitdreht, sieht zwar doof aus,
Du
aber
kannst es ja gerne mal ausprobieren.
Das ist ein,
ja. Du bist gerne
das ist
eingeladen. Ich zeige dir einen schönen Ort, wo du das mal ausprobieren kannst und
wo man
so.
sich drehen kann dabei. Dann.
Ich habe eventuell auch Regenzeug dabei, dass du also mit Gummihose und so das. Aber der Spaß wäre da.
Peter,
Ja.
wir haben immer einen kleinen bisschen Hausaufgaben gemacht und eine kleine Vorstellung vorbereitet. Und das würde ich gerne jetzt vorlesen. Und wenn du gerne was nachher hinzufügen möchtest, dann fühl dich frei.
Genau. Raufstreichen tun wir nichts, nur hinzufügen.
Okay, super, leg los.
Unser heutiger Gast hat die Aufzugsbranche nicht nur erlebt, er hat sie auch in fast jeder Stufe in ihrer Wertschöpfung selbst mitgebaut. Geboren in Berlin begann er 1976 mit einer Ausbildung zum Elektrotechniker und arbeitete im elektronischen Selektivschutz für Kraftwerke. Da hast du ja noch nichts mit Aufzügen zu tun gehabt.
Wenig.
1982 führte ihn die Suche nach Monteuren fürs Ausland in den Aufzugsneubau und von dort weiter in Umbau, Reparatur, die ersten Notruftelefone, Konstruktion und Vertragswesen. Ein Werdegang, der zeigt, hier spricht kein Theoretiker, sondern jemand, der den Schacht von innen kennt. Ab 1989 wechselte er in die Werbung und wurde Vertriebstrainer. 1994 zurück in den Vertrieb von Aufzugsbau und Komponenten. Und im Jahr 2000 gründete er sein eigenes Unternehmen Averdi. Gleich im Startjahr holte er den Preis im Gründerwettbewerb, schuf Ausbildungsplätze gemeinsam mit der Berliner Bezirk und fuhr Spendentouren für die Arche. 2011 zog er mit Averdi an die Nordseeküste. 2014 entstand der neue Firmensitz am Handelsring im Südbrock-Meerland. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Südbrock-Meerland, ja.
Heute liefert Averdi Lastmesstechnik von Dynacell, Plattform und Homelift von Adminlift, eigene LED-Produkte und Sprachansagen aus eigenen Firmen, eigenen Tonstudio. Wenn jemand weiß, wie aus Komponenten Qualität wird und aus Handwerk ein Unternehmen, dann ist es er. Herzlich willkommen, Peter.
Ja, vielen Dank auch für die Laudatio sozusagen. Ah, alles soweit okay, alles soweit richtig. Averdi hat viel gemacht. Das ist ein interessanter Werdegang. Interessant ist auch, wie ich überhaupt dahin gekommen bin.
Ja,
es war vielleicht eine kleine Vorgeschichte.
Erzähl.
Ihr sagt, pass auf, es war, als ich beim Siemens gearbeitet habe im Selektivschutz. Da hatte ich schnell eigentlich alles erreicht, was man als Mitarbeiter erreichen kann. Das heißt, irgendwann war finanziell nach oben hin keine Luft mehr, wenn man nicht gerade in den Aufsichtsrat ging, etc. Und wir haben im Selektivschutz Leute ausgebildet, die hinterher Endmontagen von Kraftwerken überall auf der Welt gemacht haben. Die Leute haben damals so viel Geld verdient. Die sind 3-4 Jahre ins Ausland gegangen, haben sich Cash ein Grundstück gekauft, sind weitere 3-4 Jahre ins Ausland gegangen und haben Cash ein Haus gebaut. Und dann hat irgendwann habe ich mal gesagt, wieso musst du diese Leute eigentlich immer ausbilden? Wieso kannst du nicht selber dahin? Weil ich habe ja auch Pläne. Und das wollte ich auch. Es wurde seitens Arbeitgeber eigentlich immer abgeblockt. Dann war ich eines Tages im Urlaub in Griechenland und lerne am Strand jemanden kennen, der von seinem Job erzählte. Und ich habe den immer so zur Seite getan, weil ich dachte, da ist einer, der sehr viel mit Märchen zu tun hat oder so, weil die Geschichten waren absolut unrealistisch.
Also das ist nicht geglaubt, ja?
Konnte nicht glauben. Er erzählte von Aktivitäten, dass er mit einem Koffer voller Geld irgendwo nach Brasilien gefahren ist, hat Politiker geschmiert mit dem Geld, damit die Kraftwerke bauen. Und als er mir das so erzählte, habe ich irgendwann mal so scherzhaft gesagt, wenn du so ein toller Typ bist, dann kannst du doch organisieren, weil er arbeitete bei der Kraftwerk Union, das war eine Tochtergesellschaft meines Arbeitgebers, die diese Kraftwerke gebaut haben, die diese Leute entsandt haben, die ich ausgebildet habe. Ich sage, da kannst du mir doch so einen Job besorgen. Ne? Sagt er, macht er. Und dann war das Thema für mich erledigt. Er fuhr ab, ich hatte noch eine Woche Urlaub, kam aus dem Urlaub zurück, kam in die Firma. Mein Abteilungsleiter kam auf mich zu, sagt, da spinnst du. Ich sage, was ist los? Ja, wir haben eine Anforderung von der KWU. Du sollst dort auf Auslandsmontage gehen. Ja, und man hat das aber auch gleich wieder geblockt, weil ich wäre unentbehrlich an meinem Arbeitsplatz. Und dann habe ich gesagt, okay, können wir drüber reden, aber dann müssen wir uns auch über die Bezahlung unterhalten. Das wollte man auch nicht, weil ich tariflich am Ende war. Da kam dann langsam die Gewerkschaft und gesagt, du, der darf nicht mehr kriegen, der ist schon im Bereich Außertarif. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einen anderen Weg zu wählen. Und dann habe ich meinen Job einfach aufgegeben und habe mich damals in die Werbung begeben. Ja, weil ich bin kreativ immer tätig und ja, dann kam dieser weitere Werdegang. Als dann eine Firma Monteure suchte, die ins Ausland gehen, habe ich mich da beworben.
Du wolltest einfach irgendwann mal einfach raus. Du hast 40 an uns, hättest fast drum kämpfen müssen, dass du mal raus darfst.
Ja, das ist der Fall. Und ja, und wie gesagt, ich habe mich dann beworben, der damalige Leiter der Montageabteilung, der Leute fürs Ausland gesucht hatte, fragte mich ernsthaft, ob ich vielleicht doch die ersten 1-2 Anlagen erstmal in Berlin bauen sollte, damit ich irgendwo in greifbarer Nähe bin, falls was nicht klappt. Ich hatte keine Ahnung von Aufzügen, sagte, Brockel, hört sich auch nach einem Plan an, können wir tun. Ich bin nie ins Ausland gegangen für die Firma. Ich habe dann meinen weiteren Werdegang, Neubau, Montage und Umbau, eigentlich so ziemlich alles miterlebt. Erst Notruftelefon, hast du vorhin so schön erwähnt. Ja, wir haben noch kilometerlange Kabel über Gebäudedächer verlegt. Ich weiß nicht, das sind Kabelrollen, die sind mit dem Kran aufs Gebäudedach gelegt worden. Es waren wirklich schon interessante Aufgaben. Man musste durch Häuserwände durch, alte Bunkerwände. Da war denn der Bohrer gar nicht lang genug, weil die Wand 6 Meter dick war. Und dann sagt dir dein Meister noch, komm, piek das Loch da rein, das schaffst du schon. Ich sage, ja, ich schon, mein Bohrer von der Länge nicht. Also das war schon ganz interessant. Aber auf diesem Weg bin ich halt in den Aufzugbau gekommen, bin dann allerdings nochmal kurz rausgegangen, habe mich beruflich umorientiert, Vertriebstraining und habe vielleicht noch zu erwähnen, als ich im Aufzugbau gearbeitet habe, parallel meine eigenen kleinen Versandhandel gehabt. Das war damals unüblich, aber ich habe das gemacht, weil ich mich kaufmännisch weiterbilden wollte und habe einfach eine Firma gegründet mit Erlaubnis meines Arbeitgebers und habe dann
verkauft?
Telefone. Ich habe die ersten Telefone, die waren damals gar nicht erlaubt, weil früher hat ein Telefon immer von der Post so eine sogenannte FTZ-Zulassung gehabt. Und die Post musste Telefone abnehmen. Und alles, was die Post abgenommen hat, war das, was man kannte. Wählscheibentelefon, nachher mal Tastentelefon. Die ersten Anrufbeantworter kamen Jahre, nachdem ich Anrufbeantworter verkaufte. Allerdings immer mit dem Nachsatz, kannst du bei mir kaufen, musst du aber ins Ausland bringen. Und das haben mir die Kunden dann immer unterschrieben. Und dann hatten die alle zu Hause nicht erlaubte Anrufbeantworter gehabt, die mit Fernabfrage über einen kleinen Codierer, wo man über einen Hörer dann aus der Telefonzelle seine Informationen zu Hause abrufen konnte. Das war mein erstes Ding. Und da habe ich dann mich weitergebildet im Bereich einmal Gründung von Firmen, dann die Führung von Unternehmen, die Buchhaltung. Da habe ich dann meine Frau kennengelernt.
Aha.
Und ja, ganz interessant. Sie kam aus dem Steuerbüro. Ich hatte keine Ahnung davon, habe aber aufgrund guter Beziehungen meine Prüfung besser abgeschlossen als sie. Die guten Beziehungen waren kein Bestechen. Das war einfach so. Ich hatte aus den vorhergehenden Schulungen guten Kontakt zu den Trainern gehabt. Und bin mit denen abends auch mal ein Bier trinken gegangen und die kannten meine Neigung. So, und dann kannten die natürlich aufgrund unserer abendlichen Aktivitäten meine Spezialitäten. Und dann kamen immer so Fragen, wo die genau wussten, dass ich die beantworten kann. Ich habe gesagt, das könnte uns doch mal der Herr Erdmann beantworten. Und dadurch habe ich so ein paar Punkte mehr Plus gehabt als meine Frau. Das war ganz lustig. Was,
sag mal, die Prüfung für was? Also das haben wir irgendwie ausgelassen?
Buchhaltung.
Du hast echt nochmal eine Buchhaltungsausbildung dann nachgeschoben, ja?
Ja, das ist aber auch Spaß an der Freude. Ich habe viele Ausbildungen so im Laufe meiner.
Erzähl mal, wir haben ja nur den Elektrotechniker erwähnt.
Ja, ich habe im 2015 sogar noch eine Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten gemacht. Und zum Qualitätsmanagement-Auditor habe ich gemacht, weil ich einfach vorbereitet sein wollte auf Qualitätsmanagementsysteme und mich das Thema interessierte. Und das Interessante war nachher bei diesem Thema, dass ich viele Prozesse bei mir im Betrieb viel einfacher steuern konnte, ja, mit der Planung meines QM-Systems.
Ja. Ich sehe schon, immer wenn dich irgendwie ein Thema geschäftlich in einem Bereich bewegt hat, hast du halt einfach mal die Ausbildung dazu gemacht.
Ich bin halt an vielen Sachen interessiert. Ich habe
was ja gut ist für Unternehmer, ne?
Einmal für Unternehmer ist das gut. Ja, ich kann mich auch nicht wirklich beklagen. Also ist alles okay. Und mache das aber auch im Privaten. Also ich nehme Musikunterricht in vielen Richtungen. Ich habe in jungen Jahren an grafischen Ausbildungen teilgenommen. Deswegen bin ich auch eine Zeit lang in die Werbung gegangen, habe dort auch grafisch Werbung erstellt, habe praktische Werbung von Kartonagen erstellt. So Aufgaben, das reizt mich immer. Eine Aufgabe da steht ein Supermarktmitarbeiter und der kriegt einen Pappkarton und der zieht an zwei Stellen und das Regal steht. So, und das musst du jetzt in Pappe umsetzen oder die Aufgabe der Firma Warta war das mal für Tankstellen, ein Regal aus Pappe zu erstellen, wo 24 Autobatterien draufstehen.
So, okay.
Pappe, 24 Autobatterien. Ja. Das geht alles. Und das sind so Sachen, mit denen habe ich mich dann in der Werbebranche beschäftigt, weil es einfach ein interessantes Thema war und es hat Spaß gemacht. Und muss ich sagen, ich habe in der Zeit auch richtig, richtig viel Geld verdient und habe mir dann mit dem vielen Geld dann auch eine Auszeit gegönnt. Ich sage, jetzt machst du mal 2 Jahre gar nichts.
Mhm. Und bist dann endlich ins Ausland.
Nee.
Auch da nicht.
Nee. Ich hatte mal mittlerweile
was Neues gegründet.
Ich habe dann einfach gesagt, ich lebe jetzt, das Geld hätte für 2 Jahre reichen müssen. Nach ungefähr 4 Monaten habe ich mich entschieden, mir wieder einen Job zu suchen.
Du hast mich ausgehalten.
Weil es ging wirklich nie, auch das Geld ging zu Ende. Wenn man so diesen Lebensstand in der Werbebranche hatte, da hat man auch, weißt du, überall, wo man hinkam, so Champagner bis zur Türschwelle. Und da hat man am angerufen, damals war ja noch vor der Wiedervereinigung, da war vieles nur mit dem Flieger zu erreichen. Hast einen Freund in München, den rufst du an, ey, was bei euch am Wochenende los? Ach, der Karl, der hat da Geburtstag. Okay. Reisebüro angerufen, Internet gab's ja noch nicht. Buchen wir mal einen Flug nach München, da hat jemand Geburtstag. Und so hat man dann 4 Monate gelebt. Und dann
da haben noch die Flüge ein bisschen andere Summen gekostet.
Ein Flug nach München hat damals 800 D-Mark gekostet.
Ja,
das war die Hälfte eines durchschnittlichen Gehaltes.
Ja, ich wollte sagen, heute kannst du teilweise für 90, 100 Euro hin und her fliegen.
Ja, klar. Ne? Heute musst du es ja gar nicht mehr. Heute machst du einfach Videochat.
Aber kann man schlecht feiern dazu?
Feiern kann man persönlich doch dann besser.
Ja, persönlich kann man besser feiern. Obwohl, ich muss sagen, zur Corona-Zeit hat das Internet sehr, sehr geholfen, auch wenn man keinen persönlichen Kontakt hat. Ich hab ja hier bis vor 5 Jahren aktiv in einem Shanty-Chor Musik gemacht noch. Und dieser Shanty-Chor bestand aus...
Was ist denn älteren
Shanty-Lieder sind Seemannslieder, also Shanty-Lieder sind Arbeiterlieder von Seemännern.
Mhm.
Die haben so ein Shanty-Chor, macht heute aber auch kommerziell Seemannslieder, also was man vielleicht von alten Seemanns-Songs hier, Rolling Home und weiß der Teufel, kennt. Aber eigentlich sind Shantys Arbeiterlieder, die den Arbeitern an Bord die Arbeit erleichtert haben. Man hat, es gibt ja mal Vorsänger und die anderen haben es wiederholt und haben derweile eben an Seilen gezogen oder haben die Segel gesetzt und das alles war ja richtige Knochenarbeit. Dafür gab es die Shantys, in so einem Chor habe ich Musik gemacht. Die Leute waren alle schon ein bisschen älter. Ne? Ich habe heute noch Kontakt, heute ist keiner mehr unter 90 da. Ja? Und also es sind weniger geworden, klar. Aber die da auch da sind, die sind so ab 90 jetzt, ne? Und die waren natürlich zu Corona auch schon irre alt. Und mit denen haben wir dann übers Internet Party gemacht. Das ging, ne? Da haben wir dann
so über. Habt ihr über Teams gesungen sozusagen?
Genau. Ne? Ja, und ich musste dann, das konntest du ja machen, hab den Leute einzeln besucht und hab denen die Computer eingerichtet. Das geht.
Es geht. Ich wollte schon, das wäre meine nächste Frage gewesen. Respekt, dass die das technisch hingekommen haben.
Ja, das haben sie nachher auch. Viele haben es verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einige waren natürlich auch schon so, ich bereite alles vor und wenn ich dich dann anrufe, dann drückst du auf die 2 Knöpfe und dann funktioniert das schon. Ja. Okay, das war also
ein kleiner Ausflug.
Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Gab viele solche Erlebnisse, die mich geprägt haben.
Wenn du jetzt zurückblicken würdest, jetzt hast du wirklich die ganze Wertschöpfungskette mal einmal durchgespielt.
Mhm.
Was hast du denn am meisten unterschätzt oder wo hat es dich am meisten gefordert?
Gefordert hat mich der Umzug hier an die Küste eigentlich, weil das hatte ich unterschätzt. Warum habe ich das unterschätzt? Gedanklich, also meine Arbeit ist die, ich habe irgendwo ein Lager, ich kaufe Material ein, bringe das an die Aufzugsfirmen, Schule auch Aufzugsfirmen. Und das ist eigentlich so eine Reisetätigkeit, die ich von überall aus eigentlich machen kann. Was ich unterschätzt habe, ist die Mentalität der Menschen. Die ist hier im Norden deutlich, deutlich anders. Ja, nicht unbedingt schlechter, aber das, über was man sich selber gefreut hat, diese absolute Ruhe, diese, ich sage das immer so in Geschwindigkeiten. Als ich von Berlin hierher gezogen bin, nach Ostfriesland, da bin ich so von 130 Stundenkilometer auf 30 runtergekommen. Mit dem ganzen Betrieb. So, das heißt, auch die Mitarbeiter fahren hier nur auf 30. Und da war das schon eine Herausforderung, das alles wieder so zum Laufen zu kriegen, wie es in Berlin funktionierte. Heute ist alles in Ordnung. Aber das war eine große Herausforderung. Die lokale Situation mit Mitarbeitern, erstmal kommt hier noch dazu, jeder Zweite arbeitete, das ist ja momentan ein Problem, bei VW. Ja, und verdiente bei VW richtig gut. Wenn man überlegt, du suchst hier eine Sekretärin, die dich so ein bisschen unterstützt und die hat Gehaltsvorstellungen, die im Ingenieurswesen liegen, weil das halt bei VW bezahlt wird. Weil die kriegen dann einfach mal am Jahresende 9.000 Euro Weihnachtsgeld. Jeder, egal auf welcher Position er arbeitet. Und da kannst du nicht mithalten. Das kannst, also das bietet dir auch in der Aufzugsbranche kein Mensch mehr für dein Produkt, ne, dass du dir sowas leisten kannst.
Mhm. Ja, aber
das war hier
unterschiedliche Branchen haben unterschiedliches Gehaltsgefüge. Und
ja, ja.
Automobil ging es ja sehr lange sehr gut.
Denen ging es sehr lange sehr gut, starke Gewerkschaft dahinter. Bei VW kam nur auch noch dazu, dass die Regierung einen großen Anteil der Aktien hält. Ne? Also da ist schon eine ganze Menge passiert. Und ganz früher wurde, man munkelt es, hier sogar die Jobs verkauft. Ne? Heißt, wenn man da bei VW arbeiten wollte, VW war hier in Emden ein Geheimrezept wie früher, im Volksmund, geh doch, werd Beamter, ne? Dann hast du was auf Lebenszeit. So, und so war das hier mit VW. Geh da hin, hast du ausgesorgt und die Zahlen gut. Und ja, ich meine, es ist gut, wenn jemand mit 4.500 Euro seit 20 Jahren Kopfstützen bezieht, dann ist das so.
Ja, das kenne ich bei der Firma tatsächlich aus der Region, wo ich aufgewachsen bin, war es die Firma Bosch. Geh zum Bosch und geh da nie wieder weg.
Ja, ja, klar, ne? Und so hat das auch funktioniert. Das heißt, man hat hier eigentlich nicht wirklich Leute bekommen. Auch wir haben Auszubildende gesucht. Solche Firmen, wir haben ja noch den Enercon im Windkraftbereich, ne? Wir haben die Meyer Werft und wir haben den VW. Und die haben natürlich auch alles an Auszubildenden vom Markt. Die haben 30% mehr eingestellt und haben dann die Leute rausgebracht, die eben nicht ganz so gut waren. So, das heißt, wenn man dann irgendwann Bewerbung bekommen hat von jemanden, der so 3 Monate schon eigentlich hätte irgendwo eine Ausbildung sein müssen, dann wusste sie mal, okay, das sind die andere Leute ausgespuckt haben. Und das war eine Herausforderung, damit umzugehen, die hatte ich unterschätzt, wirtschaftlich.
Das heißt, du hast nicht deine Mitarbeiter mitnehmen können von Berlin? Das ist da auch keiner mitgezogen, sondern?
Nein, ich hatte zum Schluss noch eine Mitarbeiterin, war meine Sekretärin damals, und die ist in Berlin geblieben und die habe ich auch in Berlin weiter beschäftigt, im Homeoffice. Damals gab es das Thema nicht wirklich. Und die hat dann wirklich von ihrer Wohnung aus, hat die meine ganzen Termine gepflegt.
In welchem Jahr war das ungefähr, damit die Menschen schon mal ein Gefühl haben, wann der Herr Peter Erdmann Homeoffice ins Leben gerufen hat?
2011 war das.
Aha. Und warum gerade nach Emden und nicht woanders?
Ja, kann ich dir sagen. Der Grundgedanke war eigentlich, ich bin Unternehmer, ich muss ein bisschen was für die Altersversorgung tun, macht man am besten in Immobilien. Und da kam bei mir der Gedanke, du suchst dir eine Immobilie in Nord- oder Süddeutschland, die du nutzen kannst als Büro, ja, und wo du auch schlafen kannst. Das war ganz wichtig. Das hätte für mich den Vorteil gehabt, dass ich vielleicht mal 2 Wochen nach Süddeutschland fahre, in meinem Office dort arbeite und von dort aus meine ganzen Kunden betreue, zielgesteuert. Ja, und das Gleiche dann später nochmal wieder nach Berlin und dann vielleicht in den Norden. Das war der Grundgedanke dabei. Ich habe mir den Süden aufgrund der Preise dann relativ schnell abgeschminkt, Ja, ich habe so an Richtung München gedacht, ja, so okay, München machst Urlaub, mehr nicht. Und bin dann, glaube ich, 3 oder 4 Jahre durch Norddeutschland gefahren und habe mir die Gegend angeguckt. Und dann bin ich irgendwann an einem Haus vorbeigefahren. Da stand dran zu verkaufen. Das hatte geografisch eine ganz tolle Lage, direkt an einer Landstraße, L1, die zur Autobahn führte. Ich sage, hier kriegst du prima dein Material her. LKWs finde ich und so. Und dann habe ich den Makler angerufen. Kam noch dazu, ich bin ja ein böser Mensch. Er erzählte mir was über das Gebäude und erwähnte, dass die Besitzer in einem echten Rosenkrieg sind. Die leben Entscheidung. Und das muss alles versilbert werden. Und die wollten damals Summe X haben. Und ich habe gesagt, überleg mir das, bin nach Hause gefahren und dann habe ich einen Brief gekriegt von der Bank. Ich habe natürlich auch Altersversorgung in monetärer Form. Und da wurde ein Sparvertrag ausgezahlt, der sollte jetzt wieder angelegt werden. Und das war ungefähr die Hälfte der Summe, die das Haus benötigte. Und dann habe ich den Makler angerufen und habe gesagt, pass mal auf, dieses Geld habe ich jetzt hier zu liegen, theoretisch. Ich brauche keinen Kredit, ich muss mit keiner Bank reden, ich zahle das für das Haus. Das mache ich nicht. Ich sage, spreche mit den Verkäufern. Und dann kam das so, dass die Verkäufer wirklich sagen, okay, wir machen das, aber wir wollen diese Woche noch einen Notarvertrag haben. Das war ein Montag. Da habe ich gesagt, okay, machen wir Freitag, in Ordnung. So, und dann kam die Idee, Unternehmensförderung, ne? Arbeitsplätze schaffen woanders vielleicht, weil das Haus war größer als ich wollte. Ich hatte gedacht an eine Wohnung, so 40, 50 Quadratmeter, 2 Zimmer, ja, ne? Also Arbeitszimmer, Schlafzimmer. Das Ding hatte 200 Quadratmeter Wohnfläche, ne? Und konnte man auch super separieren in 2 Einheiten, eine komplette Wohnung und einen kompletten Betrieb. Die sagten dann ja, und Unternehmensförderung, habe mich dann mit der Unternehmensförderung in Aurich auseinandergesetzt. Ich sage mal, möchte da was kaufen, könnt ihr mich fördern? Sagte der, ja, kriegst 15% von allem, was du ausgibst, was nicht mobil ist. Sag ich, okay. Ist halt ein Problem, ich weiß, eine Förderung musst du beantragen, bevor du irgendwas kaufst. Und das dauert immer lange, bis man die Bestätigung bekommen hat, dass der Förderantrag eingegangen ist. Dann habe ich die nochmal angerufen und gesagt, ich würde die gerne machen, aber sagt, das ist kein Problem. Füll das aus, schick mir das per Fax. Ich gucke mir das an und ich hatte das 20 Minuten später per Fax wieder zurück. Antrag ist eingegangen, damit konnte ich den Notartermin machen und habe das Haus gekauft. So, und jetzt saß ich da und gesagt, okay, jetzt bist du hier. Warum willst du eigentlich in Berlin bleiben? Als Hauptsitz mit der Firma, mach doch hier den Hauptsitz her, hat steuerlich Vorteile. Also da kam dann der Kaufmann so durch und dann haben wir es wirklich so gemacht. Wir haben gesagt, Berlin machen wir jetzt kleiner, den Betrieb, und bauen den komplett neu auf im Norden. Das haben wir auch getan. Meine Frau hat alles vorbereitet, hat die Technik installiert. Meine Frau ist der Computerfachmann bei uns, obwohl ich mal Informatik 2 Jahre lang auf einer Abendschule gelernt habe. Ja, hab aber festgestellt.
Wir machen am Ende des Podcasts, Peter, ja, die Liste, was du nicht gelernt hast, okay? Weil ich glaube, das ist immer schneller durch.
Ja, das ist geht schneller, ne? Dann war das so, dass ich nach 4 Wochen Tätigkeit in Berlin den Betrieb verjüngt habe und kam dann in den Norden. Meine Frau war da aktiv und sagte zu mir, du, sag mal, müssen wir eigentlich zurück nach Berlin? Das ist so toll hier. Und wir haben gesagt, lass uns mal gucken. Und dann haben wir nach einer Woche die Entscheidung getroffen, unser Haus in Berlin zu verkaufen.
Und den hat einfach komplett schon generell es hat von einfach der schnellen gepasst. Sorte, ne?
Jein, sag ich mal. Wir sind eigentlich, wenn so ein Bauchgefühl richtig passt, dann treffe ich Entscheidungen. Dann muss ich die Entscheidung treffen. Andererseits sind es aber Sachen, wo der Bauchgefühl noch nicht passt. Da brauche ich manchmal wahnsinnig lange, um mich zu bewegen. Weil dann wird abgewegt, dann wird umgedreht, dann wird durchgespielt, dann wird analysiert, dann werden Ergebnisse geplant und. Egal, wir laufen los und wollen uns privaten neue Wohnzimmereinrichtung kaufen, ne? Ja, Und letztendlich suchen wir monatelang eine neue Wohnzimmereinrichtung. Wir haben heute noch die alte Wohnzimmereinrichtung, aber schon die zweite neue Küche, ne? Weil das Bauchgefühl so sofort geklappt hat. Nebenbei immer
die Küchenabteilung mitbesucht, oder?
ja, du siehst was, das gefällt dir, ne?
Ja.
Ja, ich habe jetzt gerade bei mir eine neue Terrasse aufgebaut mit alten Möbeln. Ich freue mich über diese alten Möbel. Jetzt habe ich neue Möbel gesehen. Die kommen nächste Woche. Jetzt baue ich für die alten Möbel eine neue Terrasse.
Ich wollte sagen, irgendwo müssen die ja hin, ne?
Ja, das ist so meine Art. Ich bin teilweise spontan, aber bei wichtigen Sachen überlege ich mir schon 2-3 Mal, was passieren muss. Das ist auch, um vielleicht mal wieder in die Aufzugsbranche zurückzukehren, ein Grund, weshalb ich sehr viele langjährige, treue Kunden habe. Weil die meisten wissen wirklich genau, dass das Problem meiner Kunden mein Problem ist. Wenn da was nicht funktioniert, dann weiß ich, wie wichtig das ist. Ich kenne das aus dem Vertragswesen, welche Probleme auftauchen, wenn Aufzüge nicht laufen, wenn Aufzüge außer Betrieb sind. Ich habe eine Anekdote von der Firma Schindler. Da haben wir einen Aufzug repariert. Damals gab es noch nicht das Gesetz, dass ab bestimmter Anzahl von Haltestellen ein zweiter Aufzug drin im Gebäude sein müsste. Es gab tatsächlich Gebäude in Berlin, die fuhren in 15 Etagen mit einem Aufzug. So, und da kommt dann ein Monteur und ja, verursacht einen größeren Schaden, als er wollte. Eigentlich wollte er nur reparieren, hinterher geht gar nichts mehr, Ersatzteil nicht lieferbar. Kurzum, die Bildpresse hat darüber damals berichtet und wir als Monteure sind für die älteren Leute in den oberen Etagen einkaufen gegangen.
Mhm.
Das hat so funktioniert. Ja. Und
hat denn
daher
die Reparatur gedauert?
4 Wochen.
Okay.
So, und da, daher weiß ich, ich hab das alles selber kennengelernt. Was passiert, wenn etwas nicht funktioniert? Ich habe das im Verkauf von Ersatzteilen im Aufzugsunternehmen festgestellt, welchen Druck müssen die Kunden aushalten, wenn ihr Lift nicht läuft? Und deshalb bin ich heute immer noch von der Einstellung, meine Einstellung ist grundsätzlich eine Arbeit, die ich anfange, wo ich fertig mache. Und ich weiß, dass bestimmte Sachen manchmal auch im Nachhinein geklärt werden müssen. Wichtig ist, dass alles wieder funktioniert. Und das kennen meine Kunden. Ich habe oft die Situation, wo wir uns nicht drüber unterhalten, was funktioniert nicht, wie funktioniert nicht. Man sendet einfach ein komplettes Paket Ersatzteile dorthin und sagt, mach das. Und hinterher setzen wir uns zusammen und gucken, wie wir diese Kuh wieder vom Eis kriegen. Das ist meine Arbeitsweise.
Denkst du, dass diesen Wert oder diese Vorgehensweise in der Branche ein bisschen verloren geht oder verloren gegangen ist?
Ja, also ich krieg heute Mangelmeldungen, Ersatzteilanforderungen, ohne Angabe, welches Teil. Ne? Und kein Ansprechpartner mehr dahinter. Dann ist man froh, ich habe so ein kleines schwarzes Buch, das haben wir damals beim Schindler angelegt. Da stehen noch Ersatzteilnummern drin für irgendwelche Türdämpfer und. Ich habe mir damals aber alles aufgeschrieben. Und dort stehen auch noch handschriftlich Kontakte drin. Und solche Kontakte wähle ich heute manchmal an. Sag, du, kannst du mir helfen? Ich habe von eurem System eine Anforderung bekommen. Ich kann die nicht zuordnen. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Dann kriegst du das so raus. Als ich damals Schindler verlassen hatte, alle kannten meinen schwarzen Ordner, haben die gesagt, du, kann ich den haben? Ich sage, nee, ich weiß ja nicht, ob ich den noch brauche. Und glücklicherweise, ich wirklich so einmal ungefähr im Jahr ist wirklich eine Situation, wo ich in diesen alten handschriftlichen Aufzeichnungen nachgucke. Ja, und ich glaube, dass sowas gar nicht weitergeführt wird. Ja, ich glaube, dass wir heute alle von Zahlen gesteuert werden, von Terminen gesteuert werden, etc. Und ich glaube nicht, dass es heute noch sehr viele Leute gibt. Ich weiß, dass es einige gibt, aber es sind nicht mehr so viele, die sich wirklich auch mal ins Auto setzen, ich fahre da jetzt hin.
Woran liegt's? Was denkst du?
Ist die schnelllebige Zeit. Ich glaube, dass uns auch viel das Internet kaputt gemacht hat. Ich kann mich noch daran erinnern, der erste Aufzug, den ich verkauft habe, der wurde per Post verkauft. Man hat ein Schreiben bekommen mit einem Auftrag. Dann hatte man Fragen zu diesem Auftrag, technische Klärungen, und hatte diese schriftlich formuliert und hat die zurückgeschickt, hat dann vielleicht mal zum Telefonhörer gegriffen und hat dann nochmal nachgehakt. Aber es wurde eigentlich unbewusst schon alles dokumentiert in schriftlicher Form. Ja, dass auch jeder wirklich sagt, da, wir haben drüber gesprochen, ja, aber hier steht's ja nochmal schwarz auf weiß. Und das funktioniert. Und von dem Tag der Auftragserteilung bis zum ersten aktiven Schritt in diesem Auftrag sind oftmals 2-3 Monate vergangen. Heute ist das so, ich kriege eine Anfrage und 10 Minuten später klingelt's Handy. Hast du mir schon ein Angebot fertig gemacht? Ne? Und das ist, glaube ich, die Zeit, gar keiner mehr die Möglichkeit hat, sich so zu orientieren bei den ganzen ankommenden Anfragen, Informationen etc. Die Zeit zu finden, sich ins Auto zu setzen und zu sagen, ich fahre mal nach München, weil da hat ein Monteur ein Problem.
Ich habe auch ein bisschen noch das Gefühl, dass tatsächlich in der Kalkulation, weil der Wettbewerb doch auch immer stetig wächst, teilweise nicht genug Luft ist, um nochmal ein, ich fahre mal hin irgendwo, ne, weil es kostet ja immer alles Geld.
Richtig.
Wenn du irgendwo einen Monteur irgendwo hinschickst, dann zahlst du in der Zeit seine Arbeitszeit, du zahlst ihm die Kosten, dahin zu kommen. Und wenn du in der Kalkulation nicht 3-mal Luft kalkulieren konntest, dann kannst du das nicht bezahlen, ihn einfach irgendwo hinzuschicken.
Du kannst dir sagen, ich hatte Kalkulationen gehabt, Aufzüge verkauft, so ein 6-Haltestellen-Aufzug im normalen Wohnhaus hat damals gekostet 120.000 D-Mark. Ja? So, der kostet heute 40.000 Euro.
Ich wollte sagen, normalerweise müsste er jetzt normalerweise 250.000, 260.000 kosten, wenn man
früher
rechnet.
Ja, aber es war dann früher auch so, ne, da kam jemand an, sagte, er hätte gerne lackierte Türen in allen Etagen, und dann hast du den Auftrag gemacht und dann rief der an und sagte, ich hätte gerne Edelstahltüren, dann bist du in die Akte gegangen, hast Edelstahl angekreuzt, fertig war. Du hast ihn gesagt, brauchst du nochmal 500 Euro oder so, oder 500 D-Mark. Das ging einfach. Und da kamen auch Kunden, ich kann mich noch daran erinnern, bei Goldgräberzeiten, dass eine Wohnungsbaugesellschaft im November, Anfang November anrief und hat den Verkäufer gefragt, sag mal, wir haben hier noch 20.000 D-Mark offen, die wir unterbringen müssen. An welche Anlage machen wir denn das? Weil sonst fehlen im nächsten Jahr die Fördergelder, wenn wir das Geld nicht aufbrauchen. Die Zeiten waren da, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das schlechter war. Ich weiß auch nicht, ob es besser war. Ich habe mich besser gefühlt. Aber ich komme auch aus der Zeit.
Ich habe gelernt, es nicht zu bewerten, weil die Zeiten sind, wie sie sind. Und man muss einfach auch lernen, mit der Zeit, die da ist, klarzukommen.
Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen. Wenn das heute nicht mehr üblich ist, dass man sich eben mal ins Auto setzt und irgendwo hinfährt, weil es aus welchen Gründen auch immer, die Leute, die das erfahren, dass das so funktioniert, die schätzen das. Und deswegen kann ich sagen, ich habe viele Kunden, über die muss ich mir keine Gedanken machen. Die kann ich auch mal anrufen, wenn was nicht funktioniert, wenn ich ein Problem habe. Ich sage, hey, guck mal, der Hersteller kriegt einen besonderen Chip nicht, er kann jetzt gerade die Einheit nicht fertigen. Ich stoße eigentlich bei 80% meiner Kunden mit solchen Sachen, wenn da wirklich mal was passiert, immer auf Verständnis.
Absolut.
Weil die wissen, dass umgekehrt funktioniert das so, ne? Ja, das ist, eben die Sache. Ja.
Also, so viel. Ich bin da auch der Meinung, dass, egal eigentlich, was du für ein Produkt verkaufst, die Leute kaufen dich eigentlich.
Genau.
Und wenn die ein persönliches Verhältnis mit dir haben, wo die wissen, du kümmerst dich um die Probleme, und du kannst auch ihr Problem zu deinem Problem machen und du löst es dann für die, dann hast du die eigentlich.
Ich hatte mal erwähnt, dass ich Vertriebstrainer war. Und einer meiner Lieblingsschulungsthemen war die eigene Stellung gegenüber dem Kunden. Wenn ein Kunde die Frage stellt, guck mal, schön, dass du mir das jetzt anbietest, macht der auch? Was ist der Unterschied? Und dann musst du sagen können, das war ein Thema meiner Schulung, die haben mich nicht. Bei dem Produkt kriegen sie mich dazu. Und das ist wirklich in vielen, vielen Fällen das Zünglein an der Waage. Wenn man es offen rüberbringt und wenn der Kunde das versteht. Ne?
Ja, Letztendlich ist es immer noch ein Business von Mensch zu Mensch. Auch wenn es dann das Produkt der Aufzug ist oder ein Ersatzteil.
Ich hatte ja vielleicht auch noch eine lustige Anekdote noch aus dem Berufsleben im Aufzugbereich. Ich hatte für einen spanischen Großkonzern in Deutschland die Niederlassung geleitet und habe dann in Rücksprache mit dem Präsidenten des Unternehmens die Entscheidung getroffen, diese Niederlassung zu schließen, weil die gedanklichen Anforderungen des Konzerns waren nicht unbedingt das, was man in Deutschland umsetzen konnte. Ich habe den Leuten auch gerne mal gesagt, denn die Zeiten der spanischen Inquisition sind vorbei, das funktioniert nicht. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, wir schließen dieses Unternehmen. Wir haben dann einen Brief rausgesandt an alle Kunden, dass wir Berlin dicht machen, dass wir aber die deutschsprachige Betreuung weiter gewährleisten, für den südlichen Bereich über Österreich, für den nördlichen Bereich deutschsprachig über die Niederlande. Dann kam die Resonanz unserer Kunden. Ich meine, ein Großteil der Kunden hat angerufen, was macht denn euer Team? Weil wir hatten eigentlich schon beim Kunden was bewegt. Und irgendwann hat mich der Teufel geritten und gesagt, wir machen weiter. Und so ist Averdi entstanden. Ja. Und jetzt ist es so, ich habe mir alle 400 Kundendaten gemerkt, weil mitnehmen durfte man solche Unterlagen nicht. Also habe ich die offiziell erstmal auswendig gelernt. Habe dann die Kunden von A nach Z abgearbeitet, bis zu einem bestimmten Buchstaben. Und dann bin ich rückwärts gegangen, wieder bis zu diesem Buchstaben. Ich hatte einen Kunden, mit dem hatte ich ein Problem. Ein richtig bitterböses Problem gehabt. Und dann letztendlich blieb dieser Kunde übrig. Ich sage, komm, egal, jetzt rufst du den auch noch an. Ja, und habe mich dann bei dem gemeldet und sagte, ich wollte nur Bescheid sagen, habe mich selbstständig gemacht, beliefere jetzt Komponenten für Aufzüge. Und dann sagte mir der Mann am Telefon, also alles ist kein Problem, wenn es dann keine spanischen sind. Und dann habe ich mir gesagt, Houston, wir haben ein Problem. Dynastell sitzt in Madrid. Und ich konnte dem Kunden sicherlich nicht erklären, dass Madrid irgendwo in Frankreich liegt. Ne?
Also Madrid, Hauptsache Italien, oder? Wie war das?
Ja. Ja. Und habe dem das dann auch erklären können. Und dann hat er mich zum Gespräch eingeladen. Er hat ja damals gesagt, und das ist ganz toll, wir hatten richtig böse Probleme, aber wir wissen auch, dass sie nicht von ihnen kam, sondern dass sie sich da richtig lang gemacht haben, um diese Probleme zu bewältigen. Hier lag definitiv Verantwortung beim Hersteller. Und Lieferzeitverzögerung, 8 Monate, das ist eine Menge, ne? Ja, für einen Bau, der nicht fertig wird. Und deswegen hat er mir einfach das Vertrauen geschenkt, sagt er, wenn Sie so weiterarbeiten, wie Sie es vorher gemacht haben und jetzt mehr Einfluss haben auf den Lieferanten, dann ist Ihr Produkt genau das Richtige, ne? Ja. Und deswegen sagt der Support, der ist sowas von wichtig, ne?
Ich hätte eine Frage, Peter.
Ja.
Wir waren beim Thema, du hast Notruftelefone, die ersten auch Berührung gehabt. Und jetzt kommen wir aus dem Business der Notrufsysteme. Ich bin so gespannt. Erzähl doch mal, was waren denn die Notrufe damals? Wie hat das ausgesehen? Und in welchem Jahr sind wir ungefähr, damit ich so ein Gefühl entwickeln
kann? Oh, wir sind im Jahr, wann haben wir damit? Ja, ich muss mir kurz überlegen, wann wir angefangen. Oh, so die Anfang der 90er, Ende der 80er. Das war von der Firma ELA. Das war Schindler SAS 2000 System. Und das war Festnetztelefonie. Und deshalb mussten auch die ganzen Leitungen ja verlegt werden, ne? Ja, und ja, hat letztendlich funktioniert.
Aber
und
Notrufannahme in der Leitstelle, ja? Also wirklich der
Ja, das alles, auch mit Ersatzleitungen, das wurde alles ordentlich, so eigentlich nach heutigen Standards fast, wurde das bewältigt, ne, mit den technischen Möglichkeiten, die man hatte. Aber das System funktioniert und wie gesagt, ich habe monatelang diese Kabel verlegt und die Geräte angeschlossen.
Also zwei Wege Kommunikation damals schon, ja, richtig, auch in die Kabine rein, ja.
In die Kabine rein, mit zweiter Sprechstelle im Maschinenraum. Auch das war möglich, ne?
Okay. Ja. Wenn es damals schon technisch möglich hast, hast du eine Idee, warum es erst in 2020 gesetzlich Pflicht wurde, ein Zwei-Wege-Notrufsystem zu haben?
Warum wird eine EN 81 2000 eingeführt? Wir haben Informationen, wir haben eine Klärung, aber wir sind sehr langsam in allen Bereichen, diese umzusetzen. Ja? Also eher in 81, sagt ja schon der Name 1981, ne? Ja, und dann arbeitet das und irgendwann stellt jemand fest, jetzt muss das mal umgesetzt werden und plötzlich gibt es Termine.
Also ne? Zwischen so ungefähr 85, 89 und dann tatsächlich gesetzlich Pflicht 20.
Ja. Also ja,
25 Jahre.
Ja, das ist die Zeit, die wir für Entscheidungen brauchen, glaube ich. Es ist, meines Erachtens auch viel im Bereich von Freigaben, Genehmigungen, Prüfungen und ich habe früher schon immer gesagt, wir prüfen in Deutschland so lange, bis das Ergebnis gar nicht mehr erforderlich ist.
Das ist gut.
Jetzt machst du mir so einen Eindruck, als würdest du schon gern pushen und immer was Neues rausbringen und schon so ein Vorreiter sein. Nervt es dich denn ab und zu, dass unsere Branche so ein bisschen passiv ist und eher so an Alten festhängt, als was Neues zu machen?
Bin ich gemischte Gefühle. Einmal ja, wir sind sehr langsam, weil wir uns wirklich teilweise gar nicht wegbewegen oder nach vorne bewegen. Ja, kommt mir mal vor wie die Indianer im Kriegstanz ums Lagerfeuer. Ja. Auf der anderen Seite sind natürlich die ganzen Regeln, bin ja regelmäßig im Arbeitskreis Normen beim VfA, kriege regelmäßig Post, bin damit es gibt natürlich auch immer wieder verwirrende Informationen meines Erachtens nach, wieder neue Normen, wieder neue Regeln, wieder Zusammenführung von Normen und Regeln. Ich behaupte, wir bewegen uns mehr im Rahmen der Verwaltung, der schriftlichen Festlegung und Begründung, als in der aktiven Umsetzung. Das ist was, was ich glaube. Ich habe einen Freund von mir, der ist Rechtsanwalt, der hat mir mal, als ich mentalen Problem mit einem Urteil hatte, was nicht betraf, sondern war ein öffentliches Problem. Da hat er mich in sein Büro gebeten und hat gesagt, guck mal, am Anfang waren die 10 Gebote. Aus den 10 Geboten, dann zeigt er auf einen Frank, der in einer Ecke stand, sagt, da sind die Gesetze geworden. War eine ganze Regalwand voll. Und dann drehte er sich um zu einer anderen Regalwand, die war mindestens 10-mal so groß, sagt er, und das sind die Auslegungen. Ja, und der Mann ist auch schon aus Gerichtssälen rausgegangen und hat dem Richter gesagt, wenn das ihre Auffassung von Gerechtigkeit ist, bin ich hier falsch. Ja, und aber das ist einfach das Thema. Wir beschäftigen uns mit, wir erzeugen Papiere, wir erzeugen Regeln, wir erzeugen Normen, wir machen Vorschläge zur Umsetzung und sicherlich ist das alles okay. Ja, sicherlich ist es richtig, dass wir für Sicherheit am Aufzug sorgen müssen. Aber warum nicht mal Klartext und schnell? Ja? Und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh, also für mich jedenfalls. Ja?
Weil ich muss, siehst, es gibt ja nicht nur die EN, ne? Du hast ja noch die grundsätzlichen Gesetze, die Betreiberverordnung, dann hast du noch die TRWS, dann hast du noch ISO Themen, die da immer wieder mal eine Rolle spielen. Ne? Es sind viele verschiedene Gruppen, die sich damit beschäftigen.
Ja, und das Problem ist meines Erachtens nach dass größere Unternehmen, die genug finanzielle Möglichkeiten haben, sich mit solchen Themen leicht auseinandersetzen können. Ja, die stellen einfach mal 2-3 Leute ab, die sich nur darum kümmern. Was macht der Kleinunternehmer? Hm. Ne? Was macht der Mann, der 50 Aufzugsanlagen in Wartung hat? Ne? Ja, das sind Leute, die schrauben teilweise zu dritt, ne? Die haben gar nicht die Power, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ich meine, es sind, die schaffen das schon, aber ich denke, der Aufwand dahinter ist sehr groß.
Ja, absolut, ja.
Ja. Und ich finde auch, zu jeder Norm und Regelung gibt es dann auch wieder eine, die man damit umgehen kann. Da gibt's, es ist auch viel so, so, hier steht das drin, was dann jemand aufhebt oder andersrum ja. machen kann. Mhm. Das sagen wir.
Ja. Ja. Weißt du, wir hatten letztens einen schönen Fernsehbericht gesehen. Da ging das um einen Schwerbehindertenausweis. Da fuhr jemand in Deutschland, in einem anderen Bundesland, als er wohnte, in ein Einkaufszentrum und parkte auf einen Behindertenparkplatz und legte seinen Behindertenausweis in die Scheibe, ne? Und musste 25 Euro Strafe zahlen, weil das kein Ausweis aus dem Bundesland war. Also so arbeiten wir mittlerweile aber auch im Aufzugsbereich, ne? Ja, es gibt eine Regel, es gibt ein Aber. Ne? Ja. Dann wendet es das Aber an, das wird aber wieder bei anderen Leuten nicht akzeptiert, weil die wollen unbedingt ihre Regeln durchsetzen. Und deswegen Wohnungsbau ist genau das Gleiche. Ja? Wir wundern uns, dass das einfach nicht vorwärts geht. Ich glaube, es liegt daran, dass wir uns selber im Weg stehen.
Du meinst, dass auch jede kleinste Stimme gehört wird?
Nö. Ich glaube nicht, dass die kleinen Stimmen gehört werden. Ich glaube, dass viel Unternehmenssteuerung dabei ist. Und dass man letztendlich, gerade gestern musste ich so ein bisschen lachen, jetzt ist ja in Frankfurt ein neuer Terminal in Betrieb gegangen, ja, jetzt wo keine Flüge mehr stattfinden, ist das genau die Nachricht, die jeder braucht, oder? Ja, okay. Ja, das ist meine Einstellung. Das muss jetzt nicht die richtige sein. Ich habe so meine Gedanken dabei und muss mir deshalb auch keine Sorgen machen, weil mein Unternehmen funktioniert anders. Meine Technik, die ich verkaufe, ist im Moment noch nicht wirklich gequält durch irgendwelche Vorgaben, außer der Vorgabe, dass an jeder Aufzugsanlage ein Lastmesssystem vorhanden sein muss. Ja, hat der Spanier auch schreckartig jetzt zum letzten Jahresende mitgekriegt, dass sie da, weiß ich, wie viele Anlagen nachfüllen mussten. Einige Hersteller aus Spanien haben den europäischen Bereich nicht mehr beliefert, weil sie national bewusst erstmal Spanien beliefert haben, weil da plötzlich so ein großes Aufkommen war, dass nichts mehr lieferbar war. Ja, war für mich wieder gut eigentlich gewesen, weil mein Lager war voll. Ja, das ist auch eine Sache, die in meine Unternehmenspolitik gehört. Ich versuche, Standardteile immer vorrätig zu haben. Und da ist das so, dann kannst du mal 100 Stück davon kaufen, dann kannst du 200, 300 Stück kaufen. Jetzt Lager ist immer noch voll.
Hm.
Ja, weil ich
Wo
weiß, was
produziert ihr denn, Peter?
Also mein Hauptlieferant und Geschäftspartner, die Firma Dinasfil. Die fertigen in Madrid in Spanien. Ja, ziehen jetzt gerade auch zum Monatsende in ein neues Gebäude. Haben sich um einige zigtausend Quadratmeter vergrößert. Und bin gespannt. Ende Mai bin ich da und schaue mir das an. Die haben aber auch vorgabenmäßig Standorte in Südamerika und in China. Ja, wobei dort eigentlich, man hat dort diese Standorte gewählt, um die Märkte dort nicht aus Europa bedienen zu müssen. Weil Transportwege machen ein Produkt teuer, will man nicht. Ne? Der zuständige Mitarbeiter hat scherzhafterweise gesagt, ja, wir bauen uns unseren eigenen Wettbewerb in China, dann werden wir nicht mehr kopiert. Ne? Und ist so, dass also wirklich von China aus der asiatische Markt bedient wird. Es würde auch keinen Sinn machen, die Produkte nach Europa zu holen, weil es sind die gleichen Produkte, aber die Transportwege wären einfach zu weit und zu teuer. Und jetzt sind ja Transportwege sowieso alle in Frage gestellt. Na? Ja, und wie gesagt, dann haben sie einen Standort in Südamerika für den amerikanischen Sektor. War mal eine Anforderung eines großen Herstellers, der sagt, ihr könnt weltweit die Verträge bekommen, aber ihr müsst sicherstellen, dass wir hier in dem Gebiet, auf dem Kontinent, Materialversorgung haben. Ne? Und so ist das entstanden. Aber ansonsten, alles, was wir hier für uns wichtig in Europa machen, für mich wichtig in Deutschland, ist in Spanien.
Wie bist du denn auf den Namen Aviedi gekommen?
Ja, ist lustig. Eigentlich wollte ich die Firma Verdi nennen. Alter
Musiker.
Der spielte damit ein und dann kam natürlich die logische Verbindung, Abkürzung, Vertrieb und Dienstleistung. Das war das Wortspiel. Und in dem Jahr gründete sich aber die Dachgewerkschaft Verdi.
Ich wollte fragen.
dann habe ich gesagt, das will ich jetzt doch nicht mehr.
Die haben
dann
doch umbenannt, ne? Die waren ja, die Gewerkschaft hieß doch anders. Ich habe genau.
Ja, aber die haben dann andere Bereiche noch dazu genommen. Das ist ja eine Dachgewerkschaft. Und jedenfalls war ich richtig eigentlich erst sauer gewesen darüber. Und dann sagte meine Frau, damals war ja noch viel mit Telefonbuch, ne? Da sagte, setz doch einfach A davor, dann kommst du nach vorne ins Telefonbuch und so ist A Verdi entstanden.
Sehr pragmatisch, ja.
Ich hatte früher den Spitznamen Erdi, da gibt's einige Leute, Komiker in der Branche, die sagen, das steht für Aufzugskomponenten von Verdi, ne? Von Erdi, ne? Aber so ist er wirklich entstanden. Schreibt das A davor und dann haben wir ein A davor gemacht und dann haben wir gesehen, was die Software hier als Logo hergibt. Und an dieses Logo bin ich auch nie rangegangen.
Das hast du auch selber gemacht, ne? Oder?
Das war damals über Word.
Werbekaufmann.
Habe ich über Word gemacht, einfach über Word. Aha. Weil die Möglichkeiten hatte ich, als ich mich selbstständig hatte, finanziell nicht mehr reinzubringen. Und dann habe ich das über Word gemacht. Und wir haben das Ad da reingenommen, weil wir uns im technischen Bereich gefunden haben, wo wir auch mit Datenfernübertragung teilweise gearbeitet haben. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt das Logo. Und mittlerweile, ich habe schon so oft überlegt, dieses Logo zu ändern. Mhm. Habe ich aber nicht, weil gibt auch eine Anekdote. Meine Firma war 2 Jahre alt und ich bin nach Istanbul zur Messe und hatte dort Interesse an einem türkischen Produkt. Und sprach den Menschen an und ich sage, mein Name ist Peter Erdmann von der Firma Aviedi. Und er sagte ganz freundlich zu mir, ich kenne Aviedi nicht, ich kenne den Namen Erdmann nicht und wollte sich umdrehen. Dann habe ich ihm meine Visitenkarte noch schnell in die Hand gedrückt, dann guckte er da drauf und fing an zu lächeln und sagte, wiederholte sich, sagte, ich kenne den Namen Erdmann nicht, ich kenne den Namen Aviedi nicht, aber dieses Logo, das liegt 2-mal die Woche bei mir auf dem Schreibtisch. Und dann habe ich gesagt, warum willst du an diesem Logo was ändern? Mhm. Und deswegen habe ich das auch immer beibehalten. Ne? Dass ich sage, ich muss mich nicht neu erfinden.
Ja.
Das war dieser Werdegang.
Peter, wenn du, ich weiß nicht, war es eine technische Frage?
Nein,
weil
die Frage, die du stellen wolltest, wollte ich auch stellen.
Okay, ja, dann schieß los. Wenn du jetzt nicht irgendwie beruflich unterwegs bist, wir wissen ja von unserem Zusammentreffen auf der Interlift auf dem schönen Campingplatz, dass wir ja zu der Gruppe Camper dazugehören.
Und davor in Dortmund.
Und Dortmund, du warst der.
Genau, der hinter uns stand.
Ich habe auch gesagt zu Martin, wenn jetzt wir nicht mindestens ein Camping-Nachbarn gehabt hätten, dann weiß ich nicht, ob ich von den Dortmunder Hallen einfach so entspannt mal eine Nacht geschlafen hätte. Was machen die Camper untereinander? Sie passen einfach unausgesprochen aufeinander auf.
Richtig, und das ist gar nicht so einfach, mit einem roten Wohnmobil aus Bayern gedeckt vor der Westfalenstadion zu stehen. Über Nacht.
Pauschal mit dabei, ne?
Ja, also da sind dann Tarnfarben eher angesagt, oder?
Tarnfarben.
Das war eine Lackierung, klar, wo wir am Ende stehen werden.
Und das Kennzeichen wegschrauben. So.
Und das Kennzeichen wegschrauben, ja. Ne? Ja, aber hat ja Mike Krüger früher schon so schön gesungen, ne? Oliv ist so praktisch, Oliv ist so schön. Hast du Oliv an, kann ich keiner mehr sehen, ne?
Genau, aber du warst mal eine Sicherheitszone, weil ich wusste, wenn bei uns was los ist, dann weiß der es nebendran auch.
Ja, gerne.
Genau.
Ja, so funktioniert das auch. Ist übrigens auch sehr gut angenommen worden von Kunden, weil ich bin sehr viel mit dem Wohnmobil eigentlich ausschließlich dienstlich unterwegs. Mhm. Und ich habe schon vom Wohnmobil aus Hausmessen mitgestaltet. Dann hat man einfach die Markise raus, Stand vorne aufgebaut, weil meine Kunden wissen natürlich auch ganz genau, dass das, was ich in ihren Häusern mitzeige für ihre Kunden, dass deren Kunden das nicht kaufen können. Ja, weil wir sind eigentlich ein B2B-Handel, der auch nur B2B betreibt.
Ja.
Ja. Und ich muss dann sagen, einmal habe ich an Endkunden was verkauft, weil der
auch, das Geständnis, ja, auf, Obacht auf, eben jetzt hier, die Branche hört zu.
Ja, die Branche, das weiß die Firma. Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, das alles zu ändern, weil ich habe dem Kunden, ich hatte wirklich Mitleid mit dem, der wollte unser Produkt haben, der wollte unbedingt unser Produkt haben und ich habe dem das, glaube ich, für einen 8-fachen Preis verkauft. Ja, weil ich habe gesagt, das ist aber dann so teuer. Naja, ich will das. Und dann hat mich auch wirklich der Errichter der Aufzugsanlage angerufen, weil ich sage, wie ich das machen kann. Ich sage, das ist kein Problem. Mach du das. Ne? Das und das Geld kannst du bei deinem Kunden verlangen. Ja? Dann hätte er noch 800% Aufschlag gehabt.
Aber er wollte es nicht. Er wollte kein Geld verdienen.
Nee. Aber irgendwann, ich habe den Maurice gesagt, ihr müsst mich verstehen. Ich muss mein Produkt verkaufen. Und wenn sich der gesamte Markt dagegen wehrt, dann muss ich sehen, dass ich an den Kunden gehe.
Ja.
Aber immer so, dass ich letztendlich das auch noch umwandeln kann und sage, komm, mach das. Hier hast du das. Und in der Zukunft machst du das gleich allein. Das ist auch so eine Eigenart von mir. Ich bin dafür, ich würde niemals was an einen Endkunden verkaufen. Aber wenn das dann so läuft, dass mich ein Errichter wirklich weghaben will, dann mache ich das. Weil dann kommt letztendlich die Situation, ich sage, wenn du mein Produkt nicht verkaufst, verkaufe ich es selber.
Naja.
Na, anders geht's ja nicht, ne? Weil letztendlich, ehrlich, ich bin sehr eigensinnig egoistisch, weil ich möchte überleben.
Ja, also das ist ein Instinkt, sollten viele haben.
Ja, Luft und Liebe nicht nur leben.
Oder, ja, aber letztendlich, meine Überzeugung ist, man kann über alles reden, man kriegt alles hin, man muss nur den Weg gehen. Ich habe so eine tolle Jugenderfahrung gemacht. Ich mache ja Musik und mein erstes Instrument, also es war so, ich habe mir eine Gitarre geschenkt bekommen, konnte damit nichts anfangen, habe die an einen Klassenkameraden verkauft, der konnte innerhalb kurzer Zeit spielen, alle Mädchen waren bei dem in der Pause.
Dann hast du gedacht, so, verdammt, was habe ich getan?
Nee, erstmal haben das alle anderen gemacht, die spielten alle Leute Gitarre und dann habe ich gesagt, du musst jetzt auch was machen. Richtig, verdammt, was hast du getan, du hast irgendwas ins Leben gerufen. Aber ich wollte jetzt nicht auch das machen, was andere machen. Und dann habe ich in der Sendung Disco, Ilja Richter, die niederländische Klassik-Jazz-Band Exception gehört. Und da war ein Mann, der spielte eine Orgel mit 6 Etagen Tasten. Das fand ich toll. Dann bin ich ins nächste Musikhaus gegangen und gesagt, was kostet sowas, möchte ich haben. Dann sagt er, ist nicht, das ist in einer Preisvorstellung, das ist nicht deine Liga.
Dann sag ich, okay, gegangen, ein paar Tage gespielt.
Nee, was ist meine Liga gefragt? Dann hat er mir eine alte Gebläseorgel, so ein Holzkasten, die machte Geräusche wie ein Staubsauger, wenn man die anschaltete. Die hat er mir gezeigt. 1200 D-Mark hat die gekostet. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Also 1200 D-Mark war ungefähr das, was mein Vater bei 48 Stunden mit zusätzlich 6 Stunden samstags auf zweiter Lohnsteuerkarte netto verdient hat. Dann bin ich also hin zu meiner Mutter und habe gesagt, brauch mal 1200 D-Mark, will ich mir eine Orgel kaufen. Und das war einer der wenigen Punkte, wo meine Mutter eigentlich mal was gesagt hat, wo ihr sehr, sehr, sehr dankbar für bin. Die hat gesagt, okay, machen wir, du wirst ja jetzt bald eingesegnet, Konfirmation, da kriegst du von mir die Hälfte, wenn du die andere Hälfte auf den Tisch legst. Bin ich arbeiten gegangen, da war ich 13. Bin Kohlenkrabbeln gegangen und also Kohlenkrabbeln, Vorstellung,
ich würde sagen, erklär mal, was das ist. Kommt
eine Lore, 21 Tonnen, mit Briketts drauf, die kennt man ja, ne? Und die mussten in Holzkästen verpackt werden, damit die Leute, die die austragen zu den Kunden, die eben transportieren können. Und da hat man wirklich als Schüler gesessen und hat sich diese Kohlen genommen und hat die immer in die Kartons gepackt, in die Holzkisten. Das sind so wie die Kiepen, die man kennt, ne? Nur dass sie eben so aufgebaut waren, dass die Briketts drin lagen und die waren auch nicht größer, hat genau reingepasst und war immer ein Zentner pro Kiste. Und da habe ich dann gearbeitet und habe dann am Wochenende bin ich Kohlen krabbeln gegangen. Ich kann auch nicht sagen, ob das in irgendeiner Form legitim war oder mit ich glaube, so ein richtigen Schutzregeln für Kinderarbeit gab es nicht wirklich. Ne? Habe ich mein Geld verdient und bin dann sogar noch hingegangen, ich würde die auch gerne austragen. Und dann guckte mich halt dieser Kohlenlude, nannte man die damals, guckte mich so an und sagte, meinst du, könntest ein Zentner Kohlen tragen? Habe ich versucht, das Ding anzuheben. Dann Woche drauf sprach er mich an, ich habe für dich was gemacht. Dann hat der mir einen kleinen Kasten gebaut, so 5 Kilo oder 10 Kilo Kohlen drin war. Sagt er, den nimmst du und dann kannst du mit austragen. Dann war das so toll, dann bin ich wirklich als Kind da hinterhergelaufen und mit so einem kleinen Kasten Kohlen drauf. Und immer wenn ich 5-mal oben war, habe ich auch einen Zentner oben gehabt, sozusagen. Ne? Ja. Und das war ganz toll. Auch die Leute, die dort gearbeitet haben, die das hauptberuflich gemacht haben, die waren ja nun nicht unbedingt die mit einem Doktortitel, ne? Waren ganz einfach geprägte Menschen. Die sind da wirklich hochgenommen, und dann konnte ich nicht mehr. Dann haben die mich am Kragen mit dem Kasten in der rechten Hand mit hochgetragen. Ja? Und hinterher haben die mit mir Trinkgelder echt geteilt. Mhm. Ja? Und das waren ganz tolle Menschen. Da habe ich festgestellt, dass wenn man miteinander richtig gut umgeht, kann das alles funktionieren. Und ich habe noch was gelernt, weil ich wusste, 600, meine Mutter hat Augen gemacht, die waren so, als ich ihr die 600 D-Mark auf den Tisch gelegt habe. Mhm. War 50 Pfennigstücke, 10 Pfennigstücke, alles
mit. Aber kamst praktisch mit einem Sack voll Geld.
Ich bin für alte Leute einkaufen gegangen, habe ich meine Mark gekriegt. Mhm. Und damals habe ich eins gelernt. Erstens, Umgang mit Menschen. Weil die alten Leute fanden das ganz toll, dass ich das gemacht habe. Für mich war es auch Respekt, war für mich nie ein Thema, über das ich reden musste oder ausgebildet werden musste. Der war einfach da. Und mit dieser Arbeit habe ich gelernt, mit Menschen umzugehen und mit Geld.
Mit 13.
Ja, weil ich verstanden habe, wie schwer das für meinen Vater ist, das Geld zu verdienen.
Ja,
und das sind alles so Sachen, die mich dann auch zu der Denkweise von heute gebracht haben. Und letztendlich gab man einen großen Musiker, den hat man interviewt, der hat viele böse Sachen in seinem Leben gemacht und hat man ihn gefragt, wie er dazu steht. Und er hat dann zu der Reporterin gesagt, ich habe viel Böses gemacht, aber ich glaube, dass alles, was man im Leben erlebt, was man sieht, was man tut, dazu führt, wo man sich gerade befindet. Und da, wo ich mich gerade befinde, war ich will hier gar nicht weg, also kann es so falsch alles gar nicht gewesen sein. Diese Einstellung verstehe ich heute voll und ganz. Weißt du, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, ich mache jetzt 44 Jahre Aufzugbau. Es gab hoch, es gab tief, aber letztendlich alles okay.
Gibt's denn noch was du noch auf deiner Liste hast?
Ich auf meiner Liste?
Mhm.
Nee, nicht mehr wirklich so viel. Was auch vielleicht das Ergebnis meiner Orgel, die ich dann gekauft habe.
Ja.
Habe mit 14 Jahren auf der Bühne gestanden. Mhm. Mit dieser Orgel. Und habe, ich habe gerade gesagt, mein Vater hat 1200 D-Mark netto verdient. Ich habe damals im Monat ungefähr als Schüler nebenbei 700 D-Mark verdient.
Du hast mit dem Orgelspielen
Geld verdient? Mit Band, ja, wir haben ja Tanzmusik gemacht und es war gut und ich habe meinen Vater, und da bin ich heute immer noch glücklich drüber, weil ich wusste, er hat hart gearbeitet, der hat von mir immer so mal so 300-400 D-Mark nebenbei gekriegt und hat gesagt, aber sag Mutti nichts davon, gib das für dich aus.
Ja.
Und welcher 14-Jähriger kann das von sich sagen? Also war ein ganz tolles Erlebnis. Und
hat die Mutti dann irgendwann mal Wind davon bekommen und hat gesagt, ach, ich würde doch auch gern mal, oder?
Ich weiß es nicht. Ich bin mit 8 Jahren mal von zu Hause abgehauen. Und weil ich sollte den Müll runterbringen, habe ich gesagt, brauche ich nicht, und bin einfach abgehauen und bin so 2 Querstraßen weiter von meinem Wohnsitz bei einer Hippie-WG gelandet und habe gefragt, ob ich da schlafen kann, und das durfte ich dann auch. Und nach 3-4 Tagen, das war lustig, nach 3-4 Tagen musste ich dann, wollte ich wieder zurück, weil ich sollte plötzlich dort auch abwaschen. Ja. Sag dann, kannst du auch zu Hause bleiben. Und bin wieder zurück. Und da kam was ganz Interessantes. Keiner hat reagiert. Mhm. Ja? Keiner hat gesagt, du bist wieder da, wo warst du? Nichts. Als wenn ich nie weg war. Und ich habe auch nie erfahren, ob meine Eltern damals wussten, wo ich war. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber es war für mich die größte Strafe in meinem Leben, ignoriert zu werden. Keiner hat gesagt, wir haben uns Sorgen gemacht. Nichts. Es war so, das Einzige war, nach dem Essen bekam ich die Aufgabe, den Müll runterzubringen. Ja? Und damit war das, und ich habe nie erfahren, ob irgendjemand, ich gehe heute davon aus, dass aus der WG irgendjemand hingegangen ist und gesagt hat, der ist bei uns. Ja. Ne? Ja. Dass man sich darauf geeinigt hat, lass den seinem Spaß.
Lass den mal abspülen.
Aber es wurde definitiv nie drüber gesprochen. Und ich habe auch nie erfahren, ob meine Mutter erfahren hat, dass ich meinem Vater Geld zugesteckt habe. Ja. Ne? Das war irgendwo, weiß nicht, Tabuthema, keine Ahnung. Ne? Aber ist auch nicht wichtig, das Gefühl dabei war gut. Auch als ich abgehauen bin, war auch gut. Ne? Bis zu dem Punkt. Nur, als
und
ich
das Gefühl, als du zurückkamst?
Das war nicht so gut. Das war, das Leben hat auch Tiefen.
Ja.
Ne? Ja, nee, ich denke, es ist so, und ich sag mal, wenn man klagt, klagt man, also ich zumindest auf hohem Niveau, ich sehe das, aber viele Menschen auf der Welt auf sehr niedrigem Niveau klagen. Ja? Was mir auch mal leid tut, deswegen hatte ich auch mal die Arche-Tour, die hatte ich ja erwähnt, hatte ich mal gemacht. Da bin ich wirklich 4 Wochen mit dem Motorrad rumgedüst und habe bei unseren Aufzugskunden Spenden eingesammelt. Mhm. Ja, und da gibt's vielleicht auch noch eine Anekdote mit meinem, ich habe ja einen Wettbewerb, ne? Die Firma Henning ist sehr bekannt. Und, aber ein ganz toller Wettbewerb, wir verstehen uns gut und ich sag, der Markt ist groß genug für alle. Aber da war was ganz Tolles, auch die Firma Henning. Der Dirk Henning, ganz feiner Kerl, der hat mich eingeladen während dieser Fahrt. Und der hat in der Fußgängerzone hat eine Aktivität organisiert mit Ständen und so weiter, war für mich ein Stand. Ja. Und dann habe ich an diesem Stand Leute über die Arche informiert. Und da kam auch Privatperson, eine ältere Dame, die fand das so toll, die hat mir, sie sagt, ich bin gleich wieder da, ich gehe jetzt mal zur Bank. Das ist sie zur Bank gegangen, hat 100 Euro geholt und hat mir die gegeben. Ne? Mhm. Ja, hat den Spendenquittung, alles war ja legitim bekommen. Aber das hat mich wahnsinnig berührt. Was mich berührt hat, ist, dass der Kenning mich eigentlich eingeladen hat unter dem Motto, Schwelm ist nicht Berlin. Weil wir haben mit den Daten, Zahlen und Fakten aus Berlin gearbeitet. 25% Kinderarmut. Mhm. Ja. Wir haben Zahlen über 300.000 Kinder, die in Armut leben. 2008, das ist schon interessant. Die Regierung hat immer gegengesteuert, Kinderarmut gibt es in Deutschland nicht. Das war ein Thema. Und der Dirk Henning hat mich eingeladen, Schwelm ist nicht Berlin. Hat dann aber, da gab es noch eine Podiumsdiskussion über Radio. Da war ich auch eingeladen, haben wir dann drüber diskutiert. Und im Ende dieser ganzen Veranstaltung hat der Dirk Henning erkannt, Schwelm ist doch Berlin. Da sind keine 300.000 Kinder, Gottes Willen nicht. Aber die 25% erreicht man auch schnell. Ne? Und daraufhin hat er eine eigene Sache dann in die Hand genommen, fand ich auch ganz toll. Das war ein Ergebnis. Und jetzt war die lustige Anekdote dabei, war, wir hatten damals mit dem Lift-Report zusammen diese Sache verfolgt und wir haben gesagt, jeder, der spendet, egal welche Summe, bekommt ein Foto mit im Hintergrund das Firmenlogo des Spenders, kriegt dieses Foto zu dem Bericht im Lift-Report. Und ganz ehrlich, Werbung in den Fachzeitschriften machen kostet Geld. Mhm. Ne? Und wenn ich dann einfach sage, ich nehme dieses Geld und mein Foto ist da drin mit meinem Firmenlogo, ist das genauso wie eine Werbung. Und da sind wir dann, weil wir konnten das mit dem Firmenlogo des Unternehmens nicht hinkriegen, dann sind wir in die Werkstatt gegangen, da stand ein Fahrzeug von der Firma Henning mit dem Henning Schriftzug drauf. Dann haben wir das Foto gemacht und plötzlich fängt der Dirk Henning an zu lachen. Sagt er, wir sind hier mitten in der Fertigung. Ich würde niemanden erlauben, hier Fotos zu machen. Und jetzt machen wir die gemeinsam mit meinem Konkurrenten. Ja, das war also eine ganz, ganz lustige Geschichte.
Das ist eigentlich eine Aktion, die sollten wir in 2026 wiederholen.
Die Fahrt.
Genau, eine Spendenaktion.
Ach ja, gut, sowas ist planbar. Ich habe das damals mit dem Motorrad gemacht. Würde ich heute nicht mehr machen, weil mein
Motorrad... Du fährst mit dem Wohnmobil, oder?
Ja, man könnte das überlegen, ob man sowas nochmal macht. Es ist natürlich ein sehr großer zeitlicher Aufwand im Moment. Und
ja, man muss ja nicht fahren. Man kann ja tatsächlich es anders organisieren.
Das ist eine Sache, da wäre ich immer dabei. Ne? Ja. Allerdings nicht so, als ich das mit Berlin damals besprochen habe, war ganz interessant auch noch, gesagt, möchte für einen guten Zweck irgendwas machen, da war die Arche noch gar nicht im Gespräch. Da wurde ich dann angesprochen von Entscheidern, die mich unterstützen wollten, etwas zu tun, Kochkurse zur Integration ausländischer Frauen. Da habe ich gesagt, ich stelle mir gerade sehr schwer vor, ich glaube, dass das ein interessantes Thema ist, aber ich stelle mir gerade sehr schwer vor, in meiner Branche darüber zu reden.
Kochkurse, ja.
Ja, sage ich, da muss schon irgendwas Tragendes her. Und dann habe ich irgendwas gelesen über einen Flyer. Arche, habe mich dann dort mit dem Pfarrer, der das alles organisiert, in Verbindung gesetzt, habe mir die Arche angesehen, mir standen Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. Und habe gesagt, okay, das ist das, was ich mache, weil hier sehe ich einen Sinn drin. Ne? Und damals hat ja die Arche keine Unterstützung gekriegt vom Land, vom Bund, von nichts, gar nichts. Die waren wirklich nur von Spenden abhängig. Und habe gesagt, das ist genau dieses Thema, was ich jetzt mache. Ich habe mich dann damit lange auseinandergesetzt. Ne? Und ganz süß war übrigens auch noch mein Stammgrieche, bei dem ich immer essen war, dem habe ich jetzt erzählt, sagt der Prima, da machst du bei mir im Laden den Auftakt. Der hat mir damals alleine 2000 Euro gespendet. Und zwar aus den Einnahmen, die er an dem Tag hatte. Der hat da große Werbung geschaltet, der sagt, heute ist da. Da war dann die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin war da und. Die wollten alle, meines Erachtens nach, nur umsonst essen. Aber es war eine Riesenveranstaltung, der Laden war voll und die gesamte Tageseinnahme ging an die Arche.
Wow, ja.
Das war so der erste Tag. Und das fand ich doch einfach so im Gespräch, weil du sitzt bei deinem Lieblingsrestaurant und sprichst mit dem Inhaber, weil du den mittlerweile ein paar Jahre kennst und sagst, das mache ich jetzt. Und der sagt einfach, komm, bin ich dabei.
Das,
ne?
Mache ich doch.
Ja. Ja, das ist so. Und was ich auch erlebt habe, das ist dann die negative Sache. Niederlassungsleiter eines großen Konzerns der Aufzugsbranche lud mich ebenfalls ein zum Gespräch. Als ich ankam, sagte, es tut mir aber leid. Ich kann leider nicht spenden, weil die Firma hat sich entschieden, wir spenden schon so viel in andere Richtungen, wir wollen das nicht mehr machen. Und dann habe ich mir bei mir so gedacht, zwei Dinge. Erstens, warum holst du mich hierher? Kostet Zeit, ne? Hätte ich einen anderen besuchen können. Und zweitens, ganz ehrlich, der Mann hatte ein fünfstelliges Einkommen im Jahr. Was wäre denn da jetzt so schlimm gewesen, sich einfach mal 50 Euro zu nehmen? Es ging ja nicht um Größe, da komm, ich schenke dir. Oder? Machen wir privat draus.
Wäre möglich gewesen.
Ja, also hätte ich so gemacht. Aber das war so die negative, ansonsten nur positive Erfahrung. Überall neue Freunde. Ich kam in Trier an, da kam ein Firmeninhaber, sagt, du siehst kaputt aus, ich habe für dich schon mal eine Massage organisiert. Dann sind wir zur Massage, also medizinische Massage.
Danke für den Hinweis.
Und das war toll. Man hat also nicht nur die Betriebsleiter mal persönlich kennengelernt, sondern definitiv auch neue Freunde dazu gewonnen. Und das war schön.
Ihr habt den Kontakt bis heute noch.
Wir haben den Kontakt bis heute. Und so soll das auch sein, ne? Ja. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt.
Also ich habe mir gerade eine Vorlage für einen total schönen Abschluss geschaffen. Ja, also das, die Einblicke und ich hoffe auch eine Freundschaft, wo man sich auch gerne wieder trifft. Das machen also wir so. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Die offenen Worte.
Ich glaube, wir hätten noch mindestens 10 Stunden füllen können. Ne? Also das ist ja 44 Jahre, gibt's, man kann ordentlich erzählen.
Ja.
Das macht aber total schön, also es macht echt Spaß zuzuhören bei den Geschichten.
Okay, dann möchte ich auch abschließend noch was sagen. Ich habe mich also gefreut, als wir uns in Dortmund das erste Mal persönlich gesehen haben und kennengelernt haben. Ich finde das auch ganz toll, was ihr macht. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass ihr mich überhaupt zu diesem Podcast eingeladen habt. Ja. Und bin nicht der Mensch, der Normen erfindet, aber bin vielleicht der damit umgehen muss. Also ich fand es ganz toll und ja, bitte, ich würde mich freuen, wenn wir noch viel miteinander zu tun haben und uns das nicht aus den Augen verlieren.
Absolut, spätestens beim nächsten Camping.
Genauso.
Ja, also Peter, Camping-Nachbar, das muss in dein Logbuch rein.
Ja. Zum gemeinsamen Reservieren.
Dann. Ich fühle mich safe, wir sollten uns beim nächsten Interlift-Camping die Platznummern absprechen.
Ja, ich hab schon gebucht. Ich kann dir ja die rüberschicken. Du, als ich gelesen habe, wann die nächste Interlift stattfindet.
Hast du eine Bestätigung bekommen? Wir nicht.
Ja. Nee?
Ja. Du bist direkt dorthin gegangen, oder?
Ja, ich bin direkt dorthin gegangen, wie gesagt, ich buche, habe mir auch den Stand ausgesucht, dass ich da ein bisschen mehr Freiraum habe.
Das machen wir jetzt
habe,
außerhalb der Aufnahme, weil sonst haben wir nämlich ganz viele Nachbarn.
Konkurrent.
Ja, okay, wir haben ja die Kontaktdaten.
Lieber Peter, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist heute extrem schnell verflogen. Wirklich, es hat Riesenspaß gemacht. Und für alle, die irgendwie noch mehr wissen wollen von Peter, schreibt uns. Wir stellen den Kontakt her.
Weil ihr ihn nicht kennen solltet.
Wir verraten aber auch nicht deine Standplatznummer auf dem Campingplatz, höchstens du möchtest es.
Nein, nicht.
Dann. Nee, erst mal nicht. Wobei, es war schon hier das eine oder andere Mal auf den Plätzen, dass ich dann mit einigen Leuten gemeinsam was gemacht habe. Man hat zusammen gegrillt. Und wenn ich es dabei habe, dann hole ich auch gerne mal die Gitarre raus und dann singt man ein Feuerchen auf was.
Genau. Das nächste Mal. 2027 Interlift. So.
Richtig.
Ne? Genau. In diesem Sinne, Peter, bleibt gesund.
Ja, ihr auch und vielen Dank. Ne?
Vielen Dank auch. Wir danken auch allen treuen Zuhörern und freuen uns auch immer wieder über Feedback. Und auch an dieser Stelle an die Zuhörer, wenn ihr jemanden habt, den ihr im Podcast gerne hören möchtet, dann schickt uns das. Wir versuchen dann alles möglich zu machen. Haben wir schon mal geschafft. Von daher schreibt uns gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, und abonniert die Glocke.
Bis
dahin. Tschüss, eure Alex. Ciao.
Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.